Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Wir schauen heute auf die Inflation. Beinahe inflationär scheinen nämlich die Krisennachrichten aus dem ThyssenKrupp-Konzern herauszusprudeln. Die ehemalige Industrie-Ikone steckte in der Krise. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, mehrere tausend Stellen zusätzlich zu streichen. Außerdem beschäftigt uns die Frage, warum die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht zu viel mehr Inflation führt und damit, ob die Entscheidung der türkischen Notenbank die wirtschaftlichen Nöte der inflationsgeplagten Bevölkerung lindern kann. Wir starten aber mit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Wirecard-Pleite. Ein Wirtschaftsskandal, der deutliche Schwächen in der Aufsicht gezeigt hat und Fragen aufgeworfen hat, ob auch die Politik zu lange die Augen verschlossen hat vor den Berichten der Zeitung Financial Times, die schon Jahre über Bilanzunregelmäßigkeiten bei Wirecard berichtet hatte. Über das Verhältnis zwischen Politik und seinem Konzern wurde heute der Ex-Wirecard-Chef Braun im U-Ausschuss in Berlin befragt und Theo Gers hat die öffentliche Sitzung verfolgt.
Spannung erwartete Befragung des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun fiel schon nach wenigen Minuten in sich zusammen. Braun, ganz in Schwarz mit Rollpulli gekleidet, verlas in Gegenwart seines Anwalts eine Erklärung. Er berufe sich gegenüber dem Untersuchungsausschuss auf sein Aussageverweigerungsrecht und werde über diese Erklärung hinaus keine weiteren Fragen beantworten. Daran hielt Markus Braun dann eisern fest. Egal, ob die Abgeordneten ihn nach einem Treffen mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies befragten, danach, ob er überhaupt jemals irgendwelche Gespräche mit Landes- oder Bundespolitikern geführt habe oder wie viel vom früheren Wirecard-Umsatz nur vorgetäuscht war, immer die gleiche Antwort. Er, Markus Braun, werde sich hier über die Erklärung hinaus nicht äußern und keine weiteren Fragen beantworten. Beendet ist die Vernehmung des bisherigen Wirecard-Chefs Braun deshalb aber nicht.
Das ist nicht irgendein Zeuge, das ist die zentrale Figur bei Wirecard, fast 20 Jahre der Chef, der wirklich über alles Bescheid wusste, der den Laden kontrolliert hat. Markus Braun war Wirecard und deswegen ist Markus Braun auch ein zentraler Zeuge für den Untersuchungsausschuss.
Hatte der FDP-Abgeordnete Florian Tonka schon vor Beginn der Sitzung erklärt. Deshalb ließen er und seine Kollegen auch nach der Sitzung an einem keinen Zweifel. Nach der ersten Befragung ist vor der zweiten Befragung. Enttäuscht waren sie dennoch, denn noch am Montag hatte Braun schriftlich angedeutet, sich zu den Fragen, die den Ausschuss interessieren, zu äußern. Also dazu, wie es zu dem Aufsichtsversagen bei Wirecard kommen konnte. Nun aber erklärte Braun den verblüfften Abgeordneten, auch diese Antworten wären Teil eines mosaikartigen Gesamtbildes, deshalb könne er den Aussagen vor der Staatsanwaltschaft nicht vorweggreifen. Nur so viel. Er habe zu keiner Zeit die Feststellung getroffen oder auch nur Hinweise darauf erhalten, dass sich Behörden oder Aufsichtsstellen nicht korrekt, pflichtwidrig oder unlauter verhalten hätten. Gleiches gelte für den Aufsichtsrat und die Wirtschaftsprüfer, die offenbar massivst getäuscht worden seien. Wann und unter welchen Vorzeichen nun eine weitere Befragung Brauns stattfindet, ist offen. Ginge es nach Braun, ist erst die Staatsanwaltschaft an der Reihe. Die Abgeordneten hingegen sehen sich mit dieser auf gleicher Stufe. Deshalb könne Braun im Bundestag nur Antworten verweigern, die seine persönliche Schuld betreffen, nicht aber auf Fragen nach Kontakten zu Politikern und Behörden, die die Abgeordneten interessieren. Und so nahm das Spektakel im Ausschuss seinen Lauf. Die Abgeordneten verlasen Frage auf Frage. Braun erklärte jedes Mal, er werde nicht antworten. Nun muss Braun bei jeder Frage glaubhaft machen, dass er sich mit einer Antwort vor Gericht selbst belasten würde. Das wiederum dürften die Abgeordneten ihm nicht abnehmen. Entscheiden muss deshalb am Ende wohl ein Gericht. Und zwar zu jeder einzelnen Frage, die Markus Braun heute offen ließ.
Die Befragung von Markus Braun im Untersuchungsausschuss wird sich also vermutlich noch hinziehen. Der Bericht kam von Theo Gers. Es ist eine Krise scheinbar ohne Ende. Beinahe doppelt so viele Stellen als bislang geplant wird der ThyssenKrupp-Konzern in den kommenden Jahren abbauen, 11.000 insgesamt. Das hat das Unternehmen bei der Vorlage seiner Bilanz heute bekannt gegeben. Jörg Marksteiner mit den Einzelheiten.
Gleich mehrfach war heute von Schmerzen die Rede. Und tatsächlich sind es harte Einschnitte, die Firmenchefin Martina Merz dem kränkelnden Ruhrkonzern verordnet hat. Die Diagnose der ThyssenKrupp-Chefin fiel heute deshalb eindeutig aus: Stop the bleeding, Das sei jetzt das Wichtigste. Das finanzielle Ausbluten des traditionsreichen Stahl- und Industriekonzerns müsse dringend aufgehalten werden.
Die Zahlen lassen aber keinen Zweifel. Die Corona-Krise hat uns voll erwischt.
Tatsächlich sind zuletzt jeden Tag rund 15 Millionen Euro aus dem Unternehmen abgeflossen. 5,5 Milliarden Euro insgesamt. Deshalb wird jetzt noch stärker an den Kosten gespart als ursprünglich geplant. Und das bedeutet einen verschärften Stellenabbau. Weitere 5.000 Mitarbeiter sollen gehen. Insgesamt sind es dann 11.000 Arbeitsplätze, die ThyssenKrupp streicht. Fast doppelt so viele wie im Frühjahr angekündigt.
Um es klar zu sagen, ich gebe hier ausdrücklich keine Entwarnung. Und ich will aber auch nichts beschönigen. Das wird in den kommenden Jahren der größte Restrukturierungsprozess und der größte Mitarbeiterabbau seit Bestehen von ThyssenKrupp.
Sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt. Ein Teil der Mitarbeiter sei bereits ausgeschieden. Weitere 7.400 müssen jetzt in den kommenden 3 Jahren gehen. 2 Drittel davon in Deutschland. Das betrifft nahezu alle Konzernbereiche. Die Stahlsparte genauso wie den Anlagen- und Fabrikbau oder die Autozulieferung. Welche Standorte genau, in welchem Umfang betroffen sind, das stehe aber noch nicht fest.
Betriebsbedingte Kündigungen wollen wir in guter Tradition des Unternehmens vermeiden. Wir können sie aber aus heutiger Sicht nicht zu 100% ausschließen. Dafür ist der Druck zu gewaltig.
Besonders hoch waren die Verluste in der Stahlsparte. Eigentlich hatten sich Management und Arbeitnehmer erst im Frühjahr auf Stellenabbau, im Gegenzug aber auch langfristige Jobgarantien und Investitionen geeinigt. Solche Beschäftigungszusagen wird es nicht noch einmal geben, hieß es heute. Ohnehin steht das Stahlgeschäft mit 27.000 ziemlich arbeitskampferprobten Mitarbeitern seit Monaten vor einer unsicheren Zukunft. Die Firmenspitze lässt offen, ob es verkauft, fusioniert oder, was als eher unwahrscheinlich gilt, doch alleine weiterbetrieben wird. Das werde sich aber bald entscheiden, kündigte heute der Finanzvorstand Klaus Keisberg an.
Wir rechnen damit, dass wir etwa im Frühjahr 2021 Klarheit über die weitere Vorgehensweise haben werden.
Das soll in weiten Teilen auch für andere Firmenteile gehen, denn insgesamt will ThyssenKrupp weitere 20.000 Mitarbeiter und ihre Sparten verkaufen oder an Partner abgeben.
Jörg Marksteiner über den massiven Stellenabbau bei ThyssenKrupp. Die Europäische Union hat ehrgeizige Klimaziele. In 30 Jahren soll Europa klimaneutral sein, also unterm Strich kein CO2 mehr ausstoßen. Dafür muss die Stromversorgung umgestellt werden und die EU-Kommission nimmt dafür nun die Meere in den Blick. Die Gewinnung von Windenergie auf See soll in den nächsten 10 Jahren verfünffacht werden. Paul Vorreiter.
Die EU-Kommission hat heute einen Zielpfad vorgezeichnet. Innerhalb von 10 Jahren soll der Windstrom von Anlagen vor Europas Küsten um das 5-fache zunehmen. Die Kapazität soll von heute 12 Gigawatt auf 60 in 2030 und 300 bis 2050 anwachsen. Wellen- und Gezeitenenergie sowie schwimmende Photovoltaikanlagen und Algen zur Herstellung von Biokraftstoffen sollen gemeinsam bis dahin 40 Gigawatt an Leistung erbringen. Die Strategie umfasst alle Meeresflächen der EU, also Nord- und Ostsee, Atlantik, Mittel- und Schwarzes Meer. Die Strategie will mehrere große Fragen beantworten. Können wir die Verfünffachung der Kapazität hinbekommen in Meeresbecken, in denen bereits viel passiert? Haben wir genug Raum, um so viele Anlagen zu installieren? Und können wir die Mitgliedstaaten zusammenbringen, dass sie die Gewässer und hoffentlich auch die Netze zusammen nutzen? Die Antwort darauf ist ja.
The answer to all these three questions is yes.
Sagte Kommissionsvize Frans Timmermans. Um den Ausbau der Offshore-Leistung hinzubekommen, sieht die EU-Kommission einen Bedarf an Investitionen im Umfang von 800 Milliarden Euro, von heute bis zum Jahr 2050. Die EU-Kommission verspricht einen Rechtsrahmen für Investitionen, bestehende Regeln für den Strommarkt sollen angepasst werden, um Meeresenergie günstiger zu machen. Die Brüsseler Behörde nannte in dem Zusammenhang Beihilferegeln, ebenso die Richtlinie für erneuerbare Energien. Ein weiterer Hebel, Mittel, die aus dem geplanten Corona-Hilfspaket fließen sollen. Dessen Zukunft ist allerdings gerade ungewiss, wegen des Haushaltsvetos von Ungarn und Polen aufgrund der Rechtsstaatsklausel. Daneben sieht die EU-Kommission Synergieeffekte mit anderen EU-Fördertöpfen, zum Beispiel dem Forschungsprogramm Horizon Europe.
It will require careful planning.
Es wird umsichtige Planung benötigen, gute Zusammenarbeit, eine weitreichende Finanzierung. Aber es ist möglich. Wir schätzen, dass wir weniger als 3% der EU-Meeresflächen benötigen, um die 300 Gigawatt-Leistung zu erreichen.
Of the EU's maritime space.
Einen großen Anteil an der Umsetzung dürfte auch die deutsche Offshore-Wirtschaft spielen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft bezeichnete die Ziele als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Das Zwischenziel von 60 Gigawatt dürfe aber nur als Mindestmaß gesehen werden, da allein die Bundesregierung eine installierte Leistung von 20 Gigawatt bis 2030 in Nord- und Ostsee anstrebt.
Paul Vorreiter, in der EU soll mehr Geld in die Windenergie fließen. Das Geld dafür soll auch aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds kommen. Ob der wie geplant kommt, ist aber ungewiss. Ungarn und Polen blockieren derzeit den mehrjährigen Haushaltsrahmen. Heute Abend beraten die EU-Staats- und Regierungschefs darüber. Kommt es nicht zu einer schnellen Lösung, würde wohl die Europäische Zentralbank mal wieder als Feuerwehr einspringen und ihre Geldpolitik weiter lockern. Das hat EZB-Präsidentin Lagarde heute erneut angedeutet. Geld in die Märkte, Inflation hoch, so die Logik. Die Inflation steigt trotz der jetzt schon lockeren Geldpolitik aber schon lange nicht mehr. Woran liegt das? Dieser Frage ist Bianca von der Au nachgegangen.
Die Theorie geht so. Eine steigende Geldmenge führt bei gleichbleibender Menge an Gütern in einer Volkswirtschaft zur Inflation. Sprich, die Güter werden teurer. Ist in der Praxis derzeit aber nicht der Fall. Jörg Zäuner, Chefvolkswirt bei der Union Investment, erklärt, warum nicht.
Weil mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit Einkommen wegfallen, die normalerweise für den Konsum von Gütern verwendet werden. Und dieser Konsum von Gütern, der wegfällt, der führt ja nicht dazu, dass weniger Güter, weniger Nahrungsmittel produziert worden sind.
Zeitweise, zu Beginn der Pandemie, war das schon so. Etwa als vorübergehend Atemschutzmasken oder Klopapier so stark nachgefragt wurden, dass es Engpässe bei der Produktion oder bei der Lieferung gab. Volkswirt Zäuner.
Dann verschieben sich natürlich einzelne Preise, weil bestimmte Güter nicht zur Verfügung stehen, die aber dringend gebraucht werden. Wir haben aber im Moment die Situation, dass der Konsum vieler Güter verschoben wird, weil ganz viele Menschen vorsichtig sind, vorsichtig sein müssen, weil nicht klar ist, was mit ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel passiert.
Millionen Menschen in Deutschland sind in Kurzarbeit. Viele Unternehmen streichen sogar Stellen. Daher legen die Menschen ihr Geld lieber auf die hohe Kante, statt es auszugeben. Das zeigt ein Blick auf die Sparquote, die auf Rekordhoch ist. Zugleich kann aufgrund von politischen Maßnahmen Geld nicht in dem Maße ausgegeben werden wie vor der Corona-Krise. Stichwort Reisebeschränkungen und geschlossene Restaurants. Die lockere Geldpolitik der EZB kann in dieser Situation gar nicht zur Inflation führen, erklärt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Wenn die Konsumenten zum Beispiel mehr Geld anfangen zu sparen, weil sie unsicher sind, weil sie Angst haben vor einem möglichen Arbeitsplatzverlust, dann erreicht das Geld natürlich nicht die Realwirtschaft. Im Falle der Europäischen Zentralbank darf man auch nicht vergessen, dass die EZB ja gar nicht direkt den Konsumenten Geld gibt,
sondern den Staaten hilft, sich billig zu verschulden über die Anleiheaufkaufprogramme. Somit sorgt die derzeitige Mischung aus einer unsicheren Wirtschaftslage und zurückhaltendem Konsum dafür, dass Inflation trotz steigender Geldmenge aktuell kein Thema ist, zumindest nicht bei den Gütern des täglichen Bedarfs.
Bianca von der Au über die Frage, warum die Inflation im Euroraum trotz lockerer Geldpolitik niedrig ist. Eine Sorge, die die Türkei definitiv nicht hat, im Gegenteil. Das Land kämpft seit Jahren mit einer hohen Inflation. Hintergrund ist der Verfall der Lira, unter anderem durch zu niedrige Zinsen und Einmischungen des türkischen Präsidenten in die Geldpolitik. Zuletzt tauschte Erdogan Finanzminister und Notenbankchef aus und gelobte eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Und heute hat die Notenbank dann tatsächlich den Leitzins um beinahe 5% angehoben. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit unserer Korrespondentin in Istanbul, Karin Sens, sprechen. Und ich habe sie gefragt, ist das ein erstes Anzeichen für eine neue und vor allem für eine unabhängige Geldpolitik?
Ich glaube, vor allem wollte man eben genau dieses Signal geben. Erdogan hat ja gestern nochmal demonstrativ sich gegen hohe Zinsen ausgesprochen. Aber Beobachter hier sagen, das könnte auch einfach Taktik gewesen sein, um eben Naci Abal eine Plattform zu geben. Er hat ja heute zum ersten Mal die Sitzung der Notenbank geleitet und er konnte so praktisch demonstrieren, dass er von Erdogan unabhängig entschieden hat. Aber es geht ja nicht nur um die Geldpolitik. Erdogan hat auch von einer neuen Mobilmachung in den Bereichen Justiz und Demokratie gesprochen und da haben tatsächlich auch Menschenrechtler aufgehorcht.
Kommen wir nochmal auf die Geldpolitik zu sprechen. 500 Basispunkte rauf mit dem Leitzins soll es jetzt gehen. Das klingt für europäische Ohren sehr drastisch, wo es ja eher meist um Nachkommastellen geht. Was ist der erhoffte Effekt, den das jetzt in der Türkei haben soll?
Also Experten sagen, diese 500 Basispunkte sind noch nicht mal genug. Da müsste eigentlich noch mehr kommen. Aber die Hoffnung ist schon, dass man vor allem damit gegen die Inflation ankämpfen kann. Die liegt ja in der Türkei bei 12%. Außerdem will man versuchen, die Lira endlich zu stabilisieren. Die hat ja in den letzten Monaten eine enorme Talfahrt hingelegt. Seit Jahresanfang 30% an Wert verloren im Vergleich zum Dollar. Das ist in keinem anderen Schwellenland so passiert. Und man möchte, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, vor allem das Vertrauen der internationalen Investoren wieder zurückgewinnen. Und die haben sich ja immer am Einfluss Erdogans auf die Notenbank gestört. Experten sind allerdings skeptisch, ob er sich wirklich komplett raushalten wird.
Wie nötig ist denn diese Abhilfe? Wie stark trifft diese Inflation und der Verfall der Lira, den Sie jetzt eben beschrieben haben und der ja auch in den Vorjahren schon in Teilen vor sich gegangen ist, wie hart trifft das die Bevölkerung?
Naja, diese heftige Inflation macht den Menschen natürlich zu schaffen. Alles wird teurer, die Löhne steigen eigentlich kaum. Viele sind jetzt gerade in so einer Art Kurzarbeit. Das heißt, die verdienen vielleicht 1200 Lira. Das sind umgerechnet im Moment 130 Euro. Damit kommt man auch in der Türkei nicht wirklich weit. Wir haben eine Arbeitslosenquote von offiziell gut 13%, aber ein Experte sagte gestern, wir müssen eigentlich mit 30% Arbeitslosigkeit rechnen, weil sich viele gar nicht mehr melden, vor allem Frauen. Und dann sind ja auch noch die Einnahmen aus dem Tourismus in dieser Saison fast komplett weggebrochen, zumindest von den ausländischen Touristen, die ja eigentlich auch die Wiesen ins Land bringen sollten. Und das Geld fehlt eben nicht nur bei den Unternehmen, sondern eben auch bei den Saisonkräften, die gearbeitet haben. Die Regierung weiß auch, dass das Problem besteht. Erdogan weiß es und hat auch Angst, dass er an Rückhalt verlieren könnte und damit eben auch an Wählerstimmen. Und Experten sagen trotzdem, es werden, wenn es denn bei dieser Zinserhöhung auch bleibt, beziehungsweise nochmal welche kommen könnten in den nächsten Monaten, die sagen wirklich harte Zeiten für die Menschen in der Türkei voraus.
Einschätzungen und Informationen von Karin Senz aus Istanbul waren das. Landgrabbing, so wird die Praxis von großen Investoren bezeichnet, die sich über verschlungene Wege Ackerland in großem Stil kaufen. Das passiert häufig in den östlichen Bundesländern, denn hier gibt es kaum Familienbetriebe, wo die Nachfolge klar geregelt wäre. Stattdessen prägen große Agrargenossenschaften oder GmbHs die Landwirtschaft. Diese und ihr Land sichern sich Großkonzerne und Fonds vor allem über Anteilsverkäufe. Sachsen-Anhalt will nun als erstes Bundesland ein Gesetz dagegen erlassen. Heute war die erste Lesung im Landtag. Was kann dieses Gesetz? Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Zeitz im Süden von Sachsen-Anhalt. Hier hat im letzten Jahr die mit Aldi verbundene Luca-Stiftung zugeschlagen. Die Stiftung der Albrecht-Familie bzw. mehrere Untergesellschaften haben eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen. Davon rund 800 Hektar Eigentum, die jetzt der Aldi-Stiftung direkt gehören. Eigentlich regelt das Grundstücksverkehrsgesetz Ackerlandverkäufe. Das wäre genehmigungspflichtig. Dieses Gesetz wird aber umgangen, wenn es um Anteilskäufe von Betrieben geht. Ein Sprecher der Aldi-Nord-Gruppe betont auf Deutschlandfunk-Anfrage, es sei schon innere Überzeugung der Aldi-Erben, in Zeitz nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und Arbeitsplätze dort zu sichern. Die Folge solcher Deals: Die Bodenpreise in Sachsen-Anhalt haben sich in den letzten 10, 15 Jahren verdreifacht. Lokale Bauern können kaum mithalten, wenn Möbelkonzerne, Versicherungsgesellschaften oder große Stiftungen auf dem Agrarsektor mitmischen. Genau da soll das neue Agrarstrukturgesetz in Sachsen-Anhalt ansetzen, sagt Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert von den Grünen.
Wenn jemand solche Anteile an einer Gesellschaft erwerben will, die mehr als 250 Hektar land- und forstwirtschaftlicher Fläche besitzt, dann muss das genehmigt werden vom Landesverwaltungsamt. Insbesondere dann, wenn durch diesen Erwerb eine beherrschende Stellung in der Gesellschaft erreicht wird, man also mehr als ein Viertel der Anteile besitzt.
Fast alle ostdeutschen Flächenländer doktern an so einem Gesetz. In Sachsen-Anhalt hat es fast 5 Jahre gedauert, bis der Gesetzentwurf fertig war. Denn es setze an einem heiklen Punkt an, sagt CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt.
Das Eigentum und wie man damit umgeht und veräußert, ist, man kann sagen, eines der Kernsäulen des Grundgesetzes. Und man schränkt natürlich die Freizügigkeit des eigenen Eigentums ein, nicht an den Höchstbietenden zu verkaufen, ist ja völlig klar. Das ist das Hauptproblem der gesetzlichen Regelung, dass man das auf dem Maß bringt, dass das verfassungsrechtlich standhält.
Dieses Gesetz sei jedoch juristisch wasserdicht, sagt der CDU-Mann. Allerdings enthält auch der aktuelle Entwurf mögliche Schlupflöcher. Denn es gibt eine Härtefallregelung. Und die wird eher der Normalfall als die Ausnahme sein, prognostiziert Alfons Bahlmann. Er leitet das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Halle.
Ist nicht letztlich wahrscheinlich in den allermeisten Fällen ohnehin eine Härtefallsituation gegeben, weil eben der Betrieb in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war oder es keine anderen potenziellen Käufer gibt.
Auch die Bauern sind bisher nicht zufrieden. Die Kleinbetriebe und Ökolandwirte stört die im Gesetz enthaltene Deregulierung für Käufe von kleinen Flächen unter 5 Hektar. Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt wiederum befürchtet ein Bürokratiemonster. Das eigentliche Problem, sagt Olaf Feuerborn, werde mit diesem Gesetz nicht angetastet. Der Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt hat das kürzlich wieder erlebt. Für seinen Agrarbetrieb in der Nähe von Köthen wollte der Landwirt einen Nachbarbetrieb kaufen. Das Problem, nach 3 Dürrejahren sei es für Landwirte extrem schwer, noch Kredite zu bekommen.
Für die Bank Sicherheiten habe ich genug, aber ich war eben nicht kreditwürdig, um so einen Betrieb zu übernehmen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben. Das ist vielleicht hausgemacht aufgrund der Finanzkrise, die wir 2007, 2008 hatten, wo die Banken sich auch in der Finanzierung umstellen mussten und mehr auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse geguckt haben, wie vielleicht auf das Eigentum, was einer hat, an Sicherheiten.
Mehr Liquidität für Bauern, das kann sich auch die CDU in Sachsen-Anhalt vorstellen. Und zwar in Form eines Sparkassenfonds für einheimische Bauern. Aber das ist erstmal nur ein Vorschlag. Auch was aus dem Agrarstrukturgesetz wird, ist noch keine ausgemachte Sache. Zwar zeichnet sich im Landtag eine breite Mehrheit dafür ab, aber es bleibt wenig Zeit. Nächstes Jahr im Juni sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Jetzt geht das Gesetz erstmal in den Landwirtschaftsausschuss.
Niklas Ottersbach über Versuche in Sachsen-Anhalt per Gesetz gegen Landgrabbing vorzugehen. Wir kommen zum Börsenbericht und die Frage an Jan Plate, der das Geschehen heute für uns beobachtet. Wir haben über den massiven Stellenabbau bei ThyssenKrupp berichtet und auch ein deutliches Bilanzminus wurde heute veröffentlicht. Wie reagieren die Anlegerinnen und Anleger?
Die verkaufen die Aktie eher. Sie ist unter Druck und verliert 4,5%. Seit Anfang des Jahres steht ein Abschlag von rund 60% zu Buche. Auch mit vielen offenen Fragen, zum Beispiel zu einem Staatseinstieg, wo es unter Experten schon auch heißt, ob es lohnen würde, Milliarden in diese alte Industrie zu stecken. Wohingegen zum Beispiel die jüngsten Milliarden an staatlichen Geldern bei der Lufthansa schon eher als ganz gut aufgehoben gesehen werden, mit dem Wunsch nach Reisen in Sachen Mobilität oder auch dem Transport von Gütern.
Keine Konzerte, keine Festivals. Die Corona-Krise, die haut auch beim Ticketvermarkter CTS Eventim richtig rein.
Im dritten Quartal ist der Umsatz um 92% auf 30 Millionen Euro abgesackt. Die Aktie von CTS Eventim heute mit einem Abschlag von fast 6% und von Corona getroffen ist auch der Fußball. Da ist Borussia Dortmund, der börsennotierte BVB. Der Verlust könnte im laufenden Geschäftsjahr wegen Corona noch höher ausfallen als bisher prognostiziert, heißt es. Die Aktien von Borussia Dortmund, sie fallen um rund 2%.
Das waren jetzt die Werte aus dem MDAX. Wie entwickelt sich heute der große DAX?
Da sind Anleger wegen der Infektionszahlen und nach enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ein bisschen vorsichtiger. Der DAX verliert etwas mehr als 0,5% auf 13.105 Punkte. Einer der DAX-Verlierer ist der Münchner Triebwerkhersteller MTU Aero Engines, wichtig für die Luftfahrtbranche. Die Aktie mit einem Minus von 2,5%. Auf einer Investorenveranstaltung hieß es da, die Corona-Folgen, die würden noch einige Jahre beschäftigen. Und übrigens, amerikanische Luftfahrtgesellschaften haben in einem Brief an den US-Kongress erneut Staatshilfen gefordert.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die deutet eine weitere Lockerung der Geldpolitik an. Wie reagiert der Euro?
Da reagiert der Euro kaum drauf. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,37. Es wird ja damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer Sitzung Anfang Dezember weitere geldpolitische Maßnahmen verkünden wird, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen.
Und dann noch der Blick auf Staatsanleihen und Gold.
Die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,58%. Und der Goldpreis, der verliert doch einiges. Der Goldpreis fällt um rund 16 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag auf etwa 1.860 Dollar. In Euro sind das dann 1.571 Euro für eine Unze Gold.
Dankeschön, Jan Plate mit dem Blick auf die Börse. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich hier im Deutschlandfunk Kultur heute. Fürs Zuhören bisher, dank Silke Hane. Schönen Abend noch. Tschüss.